Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Herzlich willkommen zu Radio Enlighten Next, unserer wöchentlichen Sendung für Bewusstsein und Kultur. Zugeschaltet über iPhone ist Sebastian Grumbach. Sebastian, bist du in der Leitung?
Ich bin in der Leitung und freue mich, bei euch zu sein, Tom. Hallo.
Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dich bei mir zu haben. Sebastian Grumbach, Redakteur der Zeitschrift Info3. Anthroposophischer Blogger, Aktivist auf verschiedenen spirituellen Ebenen. Ich glaube, du hast die Mediations-Sit-ins in Deutschland miterfunden. Ist das nicht richtig?
Ja, Public Meditation,
Public
genau so
Meditation.
heißt das Ding. Und in diesem Monat werden wir, ich lüfte jetzt einfach mal das Geheimnis, mit der Firma Tegut eine coole Kooperation eingehen und bei denen in deren Laden in Göttingen am 22. Oktober die Kunden und die Mitarbeiter mit Meditation beim Einkaufen und vor dem Einkaufen und nach dem Einkaufen beglücken.
Na, wenn wir da nicht mitten im Thema sind.
Genau.
Okay, das Thema Young Spirit geht darum, dass meiner Wahrnehmung nach und unserer Wahrnehmung nach, wie wir uns auf diese Sendung vorbereitet haben oder wie wir die Idee zu dieser Sendung hatten, dass hier, und das ist nicht nur in Deutschland, das ist, ich glaube, ein weltweites Phänomen, eine junge Generation, wir haben es im E-Mail auch geschrieben, über Facebook, über Rave-Partys, über vieles sehr Neues, Ungewöhnliches, spirituell unterwegs ist. Und dass da was sehr Spannendes wirklich passiert. Und wie ich auch geschrieben habe, einer meiner Einstiege in diese Thematik war ein E-Mail von dir vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, wo du mir eine Lyrik geschrieben hast mit der lapidaren Bemerkung, was denkst du? Und das war ein ganz, ganz tolle Lyrik, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich weiß nur, dass ich sehr beeindruckt war von jemandem, den ich damals nicht kannte. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich kam gerade aus einem längeren Aufenthalt von den USA zurück, war in der deutschen Kultur noch nicht so zu Hause wieder. Thomas D., einer der Popgrößen in Deutschland. Und ich war, damals war er noch nicht so groß wie jetzt, aber er war eine Größe und habe gedacht, so, wenn sowas wirklich ankommt, da ist irgendwas unterwegs, weil du merkst einen Tiefgang. Und ich weiß nicht, ob ich diesen anderen Link auch über dich bekommen habe, aber es war auch ein Link über Facebook zu diesem jungen Poeten Captain Peng, denn wie ich dessen Performance hier auf YouTube dann gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe das mittlerweile mindestens 50 Mal angesehen, da ist etwas an Tiefe, an Frechheit, an Sensibilität, was Neues. Und wir dachten, dass du, Sebastian, mit all den Projekten, die du machst, hier auch wirklich den Finger am Puls der Zeit hast. Und ich wollte dich einfach fragen, was ist hier unterwegs? Was ist, stimmt das, was ich da versucht habe, mit ein paar Worten zu skizzieren? Ist das eine neue Form von jugendlicher Spiritualität? Ist das was anderes, was Neues? Was passiert da?
Also ich würde als erstes gerne mal die begrüßen, die mit uns jetzt unterwegs sind. Das ist ja spannend, dass heute diejenigen, über die wir sprechen, genau jetzt auch zuhören. Das gibt dem ganzen Gespräch eine gewisse Brisanz. Also hallo alle ihr, die ihr mit klarem Verstand und offenem Herzen jetzt in diesem Augenblick dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid und uns nachher helft, die ganze Sache noch auf ein Gebiet zu tragen, von dem wir bisher noch gar nichts geahnt haben. Ja, ich glaube, da ist was Neues unterwegs. Ich tue mich ein bisschen schwer mit einer Definition und man mit einer allzu groben Verallgemeinerung, weil es natürlich auch Individuen sind, einzelne Menschen. Aber wenn ich so den Adlerblick ein bisschen drauf habe, dann gibt es zwei Sachen, die mir als erstes auffallen. Also das eine ist wenn man von dem Heiligen und von Gott und von Werten und von der Liebe spricht, reagiert diese Generation nicht mit Zynismus. Und das ist das Erste, was mich sehr berührt. Das finde ich eine richtig starke Leistung, zu der war ich, zu der war meine Generation in der Art und Weise nicht fähig. Und sie reagiert damit nicht nur mit einem grünen, romantischen, im negativen Sinne Vanillesoßen-Gefühl, sondern sehr konkret und sehr tatorientiert und willenorientiert und so, auf jeden Fall nicht zynisch. Und das empfinde ich schon mal als einen Segen, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich schon mal eine richtig schöne Sache. Und die andere Sache ist, dass die Menschen, von denen ich spreche und die wir auch beide kennen, also zum Beispiel Sebastian Stark hat hier aufgerufen mit iMove, Ansgar Martins ist mit dabei. Wenn du die Jungs, in dem Fall die beiden, reden hörst, dann sind sie so ein bisschen wie das Medium, über das wir gerade sprechen und das uns ja Steve Jobs mitgebracht hat, gesegnet sei seine Seele, dass die so sind wie das Medium. Die sind wahnsinnig schnell, die sind wahnsinnig präzise, die sind auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig. Mhm. Es gibt eine Verkürzung in der Sprache durch das Medium, durch Internet, durch die vorgegebene Minizahl bei Twitter. Das heißt, wir müssen das Tempo erhöhen. Wir dürfen dabei aber nicht den Inhalt weglassen. Wir müssen also verkürzen und verschnellern. Und das alles hörst du zum Beispiel, wenn du mit Ansgar Martins, der für Info3 arbeitet, oder Sebastian Stark, der bei iMove ist. Wenn du mit denen unterwegs bist, dann sind die so. Und ich komme da nicht immer mit, ehrlich gesagt. Also das ist das Erste, was mir da so einfällt. Diese Schnelligkeit, diese Präzision und der nicht vorhandene Zynismus bei richtig großen Worten.
Nee, dem kann ich nur zustimmen. Also diese Charakteristika, die du bringst, und das sind ja wirklich auch jetzt Charakteristika von persönlichen Begegnungen, die wir haben, dieses Nicht-Zynismus bezüglich ja, dem Heiligen, wenn man so sagen kann, aber eben auch nicht naiv. Da ist eben auch eine fehlende Naivität, die was unheimlich Frisches hat. Und das mit einer Schnelligkeit, die wahrscheinlich mit dem Medium zu tun hat, über das hier auch viel kommuniziert wird. Und diese Schnelligkeit ist Teil dessen, was hier unterwegs ist. Warum ich diese Sendung machen wollte, ist einfach, wenn ich das so simpel sagen darf, ich bin davon sehr, sehr beeindruckt. Und es ist etwas, das macht mir unheimlich Mut. Weil ich das Gefühl habe, ich meine, lebendiger Spirit ist nur dann lebendig, wenn er jung ist. Und wenn einfach was Neues aufbricht und sich was Neues zeigt und wirklich Spirit auch in neuen Inkarnationen, neue Dimensionen aufbricht, die über das Vorangehende hinausgeht und gleichzeitig nach Tiefe ringt, Tiefe sucht und das Neue neu versucht anzugehen. Und wenn das auf eine kreative, intelligente Art und Weise passiert, dann habe ich das Gefühl, Moment, in der Kultur passiert was, da ist wirklich was im Aufbruch. Und wenn wir, und das trifft ja für beide für uns zu, eine evolutionäre Spiritualität interessiert sind, also eine Spiritualität, die sich weiterentwickelt, die was Neues entwickelt, da muss ich aufhorchen, weil da ist etwas, das genau in die Richtung geht, wo ich hoffe, dass die Zeit hingeht. Und insofern ist es einfach auch wichtig, hier zuzuhorchen und zu merken, Moment mal, da sind Dinge unterwegs und wenn wir an dem interessiert sind, was wir proklamieren, interessiert zu sein, ist es wichtig, hier auch ins Gespräch zu kommen.
Ja, also ich merke das auch bei diesem, zum Beispiel diesem Public Meditation, also diese Geschichte da mit Tegut, dass, also Stefan Stark, den viele ja auch kennen, der war dann unterwegs und hat eben nicht zufällig, sondern weil er sich richtig reingehauen hat, den Chef von Laden kennengelernt und dann kommen die ins Gespräch und dann bleibt es eben nicht bei Blabla, sondern dann geht er aus dem Gespräch raus und dann gibt es danach einen Deal. Und das finde ich, das knüpft so ein bisschen an das, was du am Anfang von Thomas D. gesagt hast. Ich glaube, Thomas D. hat uns schon vor vielen Jahren geholfen mit solchen Liedern wie Gebet an den Planeten, dass wir Helden sein dürfen, dass wir uns niederknien, der Erde danken und das nicht einfach nur so flotti-hotti, sondern wirklich mit großer Demut und Dankbarkeit diesem Planeten, diesem lebendigen Organismus danken, aber dann eben auch aufstehen und was tun. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, diese Generation ist ein bisschen mehr an der Frage interessiert, was schaffe ich, als an der Frage, wer bin ich? Und das hat natürlich unglaubliche Vorteile, aber es gibt natürlich da auch Schatten, wie bei anderen Sachen. Aber ich glaube, so insgesamt ist das so, die Zielrichtung ist eher auf einen schöpferischen Prozess aufgerichtet, als der Blick in die Vergangenheit, wo komme ich her und was ist mein Karma und so weiter, sondern wo gehe ich hin und wie erschaffe ich die Zukunft mit?
Ja. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass die Menschen, denen ich begegne, und das sind einfach auch junge Männer und junge Frauen, auf ihre Art und Weise genau diese Kreativität zum Ausdruck bringen, wo das ist, dieses Neuschaffen und was Neues entwickeln wollen, viel wichtiger ist, als jetzt sich in dem eigenen irgendwas zurechtfinden müssen. Da ist ein Aufbruch da, wo ich das Gefühl habe, die wollen was tun, die wollen was schaffen, die wollen was kreieren. Und ich finde es auch sehr spannend, dass eben hier auch junge Männer da sind, die als Männer spirituell sind, weil das ist etwas, was vor 10 Jahren auch, mal salopp gesagt, nicht so selbstverständlich war.
Ich würde gern, du hast das gerade gesagt, dass man im Moment ein bisschen mehr an dem interessiert ist, was man erschafft, als an dem, jetzt mal salopp gesagt und mit einem negativen Vorzeichen, an dem eigenen Quark. Mhm. Das ist eine starke Seite und ich will trotzdem kurz auf den Schatten auch zu sprechen kommen, weil ich das auch in meiner Arbeit merke. Vor allen Dingen ist das auch, was ich immer wieder mit Cordula Mies Frei erlebe, wenn wir unsere Arbeit auch mit zunehmend immer mehr jungen Menschen machen, wo wir beide ganz stark das Gefühl haben, dass etwas auch darunter leidet, nämlich, das mag dich jetzt vielleicht überraschen, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schmerz. Mhm. Es gibt interessanterweise auch durch das Internet, also jetzt mal integral betrachtet, werden wir durch unten rechts, also durch die Vernetzung der ganzen Welt und unten links, durch unsere Kultur, permanent vom ersten Tag an, wo wir vor dem Internet sitzen, mit dem ganzen Schmerz der Welt konfrontiert. Dieser Schmerz der Welt hat ungehinderten Zugang direkt auf unseren Schreibtisch und wenn wir mit dem iPhone da unterwegs sind, in unser Bett, auf die Toilette, in der Straßenbahn und überall. Gruselige Bilder, schreckliche Geschichten, einfach den Schmerz dieser Welt. Und ich habe gemerkt, zusammen mit Cordula, dass die Auseinandersetzung mit dem Wir-Schmerz, mit dem kollektiven Schmerz, die ist gestärkt worden. Und dafür gibt es ein neues Bewusstsein. Und etwas hat gelitten darunter, die gesunde Seite, sich mit dem eigenen Schmerz auch auseinanderzusetzen. Also das Wir ersetzt in dem Fall nicht das Ich. Wir, die kollektive Wir-Erfahrung, auch über Internet, auch über Facebook, ersetzt nicht die eigene Arbeit. Was toll ist, Tom, und da stimme ich dir total zu, dass man das nicht macht, um das zu machen, weil sich das so geil anfühlt, sondern um frei zu sein für etwas, was wichtiger ist und darüber hinausgeht. Und dazu sind wir, glaube ich, auch da, um diese Perspektive immer aufzuzeigen, okay, jetzt bist du in deinem Schmerz, jetzt bist du da drin und ich bin hundertprozentig da, bis es gut ist, aber das ist dazu da, um den nächsten Schritt zu machen, um frei zu werden für was Größeres.
Aber wenn ich richtig verstehe, sagst du, ist das etwas, wo du auch merkst, dass sich hier auch eine schwache Seite zeigt oder etwas?
Ja, es gibt ja.
Ja, okay, dann sag nur.
Ja. Ja, das ist wirklich. Wir haben das neulich auf irgendeiner Facebook-Seite gesagt. Es ist wirklich auf Messerschneide. Mhm. Auch dieses Medium Facebook oder andere Communities ist wirklich ein Tanz auf Messerschneide. Denn an dem Tag, an dem ich schlecht drauf bin oder an dem Tag, wo ich runtergezogen werde oder an den Tagen oder die Menschen, die eher in einer fallenden Bewegung sind durch ihr Elternhaus, durch ihre, wo auch immer sie stehen, warum auch immer das ist, die werden auch und massiv durch eben das permanente Sitzen an diesen Dingern mit runtergezogen. Und an den Tagen, wo wir gut drauf sind, an den Tagen, wo wir streben, oder diejenigen, die grundsätzlich in so einer Strebensbewegung sind, die werden damit hinaufgezogen. Das heißt, ich teile nicht diese Ansicht, dass dieses Internet so ein neues Superweltbewusstsein ist und alles ist gleich besser. Nein, es ist wirklich auf Messerschneide. Wir müssen wirklich höllisch aufpassen, dass wir uns immer ehrlich Zeugnis ablegen, inwiefern ist es real und inwiefern ist es fake. Inwiefern ist auch das Schreiben ein Ersatz für das Tun. Mhm. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, wir sind uns dieser Sache bewusst und wir haben ein Auge dafür. Ja, aber ich würde es nicht glorifizieren.
Entschuldige. Sagtest du, wir sind uns der Sache bewusst? Oder sagtest du, ja, Sie also sind sich der Sache bewusst? Oder sagtest du, wir, die junge Generation mitmeinend?
Ja, also jetzt habe ich einfach mal in diesem Wir gesprochen, ja, was alle umfasst. Und ich glaube auch, dass die junge Generation selber sich dieser Sache bewusst ist. Und es ist, glaube ich, immer wieder gut, wenn man einfach zwischendurch auch mal mit einem Posting fragt, ist es eigentlich wirklich nötig, dass du hier sitzt? Ich meine, wir sind die erste Generation der Welt, die wirklich jeden Tag diese, sagen wir mal, Fluch- und Segenfrage vor sich sieht. Was machst du gerade? Du wachst auf, schlägst die Augen auf, tippst auf dein iPhone und dann steht da, was machst du gerade? Ja, verdammt nochmal, was mache ich eigentlich gerade? Ja. Das ist schon eine krasse Frage. Also, wenn man ein bisschen sensibel ist und wir haben hier lauter im guten Sinne sensible Menschen, dann ist das schon eine krasse Frage. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, irgendwas zu schreiben und ein Katzenbildchen zu posten oder ernsthaft auch zwischendurch mal in die Krise zu geraten, weil man gerade feststellt, man macht gerade nichts oder macht gerade was Falsches oder irgend sowas.
Na, ich finde
das. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne diese Frage. Ja. What's on your mind? Was machst du gerade?
Ja, verdammt. Ja. Nee, und ich finde es auch total spannend, was du sagst. Und ich höre das auch, dass du das einfach auch aus deiner deine Arbeit auch mit vielen jungen Leuten heraus sagst, dass auch diese schwache Seite sichtbar wird. Und es wäre ja auch zum ersten Mal, dass neue kulturelle Formen und neue kulturelle Entwicklungen nicht ihre Schattenseiten auch hätten. Es wär zum allerersten Mal, dass das nicht der Fall wäre. Und es ist auch immer wichtig, dann zu sehen, Moment mal, da kommt sicher auch ein Schatten mit. Lass uns doch den gleich auch mit anschauen. Und unsere Generation, oder wenn ich jetzt zumindest für mich sprechen darf, die durch diese ganze Therapiezeit durchgegangen ist, ja, die wir uns, ich sag's mal so, auch gesuhlt haben in dieser Innensicht, da ist eine andere Seite bedient worden, als das, was du gerade mit Facebook, mit Twitter und mit iPhone beschreibst. Und einfach auch zu sehen, okay, da ist was neu aufbricht und natürlich wird das auch seine eigenen Problematiken entwickeln und tut es bereits.
Weißt du, Tom, ich glaube, dass der wirkliche Unterschied von dem, was du gerade beschrieben hast mit in dem eigenen Suhlen oder was ich auch noch erlebt habe, ist, dass diese Schattenarbeit im Kontext von, wie ihr sagen würdet, evolutionärem Tun und Schaffen zusammen, dass es in diesem Kontext erscheint. Das heißt, Jelle van der Mühlen, das ist ein anthropologischer Autor, hat es so ungefähr mal gesagt, dass die Kraft der heutigen Zeit nicht nur in der Erreichung von Zielen liegt, also Kirchen zu bauen und Kathedralen zu bauen, sondern auch zusätzlich in den Ereignissen und den menschlichen Verbindungen, die in diesem Bauen von Kathedralen und Kirchen entstehen. Und wenn man genau hinguckt, dann ist ja dasjenige, was die Kirchen baut, dasjenige, was in diesem Moment die menschliche Verbindung ist, das ist ja der Prozess selbst, der nach vorne geht. Und so habe ich immer mehr das Gefühl, dass die Frage wichtig ist, nicht nur kommen die Kirchen zustande, werden neue Pyramiden gebaut, sondern wie sind wir in dem Moment, wo wir das tun? Und das rechne ich, ich kenne keine von diesen jungen Leuten, die nicht in dieser Frage stehen, wie gehe ich diesen Weg? Bewusst bin ich mir erstens über meine ganzen Schatten beim Gehen, wie aufrichtig gehe ich ihn, wie integer gehe ich ihn, wie authentisch gehe ich ihn und das ist für mich die Krönung, die mir richtig Spaß macht, bin ich mir eigentlich bewusst, während ich hingehe, dass, ja, ich gehe zwar selbst, aber im Grunde genommen, ich gehe als Prozess. Der Prozess selbst entwickelt sich durch mir, das, durch mich. Das heißt, ein Gefühl von wirklich von ein Bewusstsein, ein intuitives Empfinden davon, dass diese Kathedrale gebaut wird von mir als diesen Prozess, als die Dynamik, als die Schöpferkraft, hätten wir vielleicht als Anthroposophen gesagt. Evolutionärer Impuls, würdest du wahrscheinlich sagen. Das finde ich das eigentliche Spannende, dass im Schaffen selbst der evolutionäre Impuls sagt, das mache ich. Ich bin das. Das heißt, Gott schaut sich irgendwie so beim Steine aufbauen selber zu. Und das ist echt, das finde ich das Heißeste an der ganzen Geschichte.
Nee, absolut. Und wir hatten es kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, wir kämen uns dumm vor heute, die zumindest die halbe Sendung jetzt einfach über junge Leute zu reden. Ja. Wir wollen eigentlich auch möglichst bald ins Gespräch mit unseren Zuhörern kommen. Und ich möchte deswegen auch heute unsere Leitungen schon früher aufmachen als üblich und würde jetzt einmal unsere Zugangsdaten hier sagen, unter denen man sich hier in die Sendung mit einbringen kann, mit der Hoffnung, dass wir heute auch sehr spannende Gespräche haben werden. Das ist per Telefon aus Deutschland 023 4 543 98 10, aus Österreich 026 505 40, aus der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode, der für alle drei Länder der gleiche ist, ist 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32, die Raute-Taste. Für alle diejenigen von euch, die per Computer zugeschaltet sind und kein Telefon in der Nähe haben, die E-Mail-Adresse, die hier uns im Studio erreicht, ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org, enlightennext mit zwei N in der Mitte. Das erreicht uns direkt hier. Für diejenigen, die anrufen, noch als Zusatzinformation, die Telefone sind wie immer so geschaltet, dass sie primär mal stumm geschaltet sind und mit der Stern-6-Tastenkombination könnt ihr euer Telefon freischalten. Das heißt, mit Stern-6 könnt ihr euch hörbar machen, dann ins Gespräch mit einbringen und danach mit Stern-6 wieder euer Telefon auch ausschalten. Falls ihr auf der Telefonleitung bleibt, Stern-6 ein, Stern-6 aus. Und wir freuen uns sehr, wenn wir hier viele Menschen haben, die hier sich mit ins Gespräch reinbringen wollen. Ich schaue mal zur Technik, wie weit wir sind, ob wir schon offen sind. Die Technik sagt ja. Jetzt bin ich neugierig, ob wir auch Menschen in der Sendung haben.
Ja, hallo, hier Adrian. Hi Sebastian, hi Tom, freut mich von euch zu hören.
Hallo Adrian Wagner, es freut mich besonders, dich zu hören. Hallo.
Ja, und das Thema ist natürlich super spannend. Ich würde mich da auch zu der jungen Generation zählen und wir sind auch schon, denke ich, an einem ganz heißen Punkt dran. Also gerade da, Sebastian, würde ich dir auch zustimmen, wo du über den Schatten sprichst und auch über das Internet. Also persönlich habe ich es erlebt, man kann mit dem Internet globale Projekte organisieren, nur übers Internet, also auf den Philippinen. Man kann aber am Internet auch einfach hängen bleiben und, ja, sage ich mal, wirklich in eine Depression stürzen, wenn man nicht davon loskommt im richtigen Zeitpunkt. Also das ist beides möglich mit so einem Medium wie dem Internet unten rechts. Und ich denke, da stimme ja auch, ich würde da schon auch von der Schwelle sprechen, von der Generation, von meiner Generation oder auch ganz persönlich, dass ich denke, es geht einigen so, es geht sicherlich nicht allen so, aber du hast halt keine Planungssicherheit mehr, du weißt nicht mehr, wo es hingeht und es befindet sich alles in dem Prozess. Die Gesellschaft hat sich verändert, auch kollektiv unten links, unten rechts, beides. Also da stehen wir gerade an einem Punkt, wo wir einfach global denken müssen und dennoch aber auch in die lokalen Alltagsgeschichten eingebunden sind. Und dieser Schmerz der Welt, wie da damit umzugehen. Ich denke, auf der einen Seite bauen wir da ganz groß, auch wie du gesagt hast, Tom, auf diesen, sag ich mal, 68er Therapiekram, ein bisschen überspitzt. Also ich würde sagen, wir bauen da auch drauf auf und wir haben dem auch einiges zu verdanken, weil da wurden gewisse Schatten schon angeschaut und da wurden gewisse Freiheiten erkämpft, die wir heute so gar nicht mehr haben. Und das wiederum, sag ich mal, wirft die Situation auf, dass wir eigentlich in sowas wie einer Grenzenlosigkeit, in so einer grenzenlosen Freiheit, zumindest materiell und auch von den Möglichkeiten her, ein Stück weit auch verloren sind. Also dass uns da gar nicht mehr so viel in den Weg gestellt wird oder gestellt wurde und dadurch auch ganz viel kreatives Potenzial freigelegt und möglich gemacht wurde. Auf der anderen Seite braucht es natürlich immer Ausrichtung, Intention und da ist die Frage, wo die hernehmen, also für die Generation. Und da braucht es, also merke ich persönlich, da komme ich nicht weiter, wenn ich nicht wirklich wieder bei sowas wie bei dem Wahren, dem Guten und dem Schönen anfange. Und wenn ich das, also ich muss das aber dann spüren. Also ich kann das nicht in einem verklärten, romantischen Bild haben. Ja. Dafür merke ich, das funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht mehr und das trägt nicht mehr, sondern das ist sowas wie eine moralische Kognition, hat es mal ein Mentor von mir ausgedrückt. Ja. Das wächst und das ist etwas, was sehr schwer beschreibbar ist, denke ich. Also so viel mal zum Anfang.
Ich habe eine Frage an dich, Adrian. Weil du auch reingebracht hast, du hast das Wort verloren mit reingebracht. Und diese Orientierungslosigkeit und diese Orientierungslosigkeit hat natürlich auch mit dieser Fülle von Möglichkeit zu tun, die in allen Bereichen und nicht zuletzt auch durch die Informationsfülle vom Internet einfach gegeben ist. Es ist so viel möglich, was früher nicht möglich war. Und der Einzige, der mit dieser Fülle von Möglichkeiten umgehen kann und muss, bin ich. Und meine Vermutung, und das ist meine Frage, ist, das trifft uns eigentlich gleich. Es trifft nur uns in einem anderen Lebensabschnitt. Also es trifft mich genauso wie dich, nur halt mich in einem anderen Lebensabschnitt, dass wir mit einer Freiheit konfrontiert sind, die uns radikal auf uns selber zurückwirft. Und deswegen so tiefe innere Werte, wie was du angesprochen hast, was ist das wahre Gute und Schöne, in einer Radikalität wieder von uns fordert, weil wir haben keinen anderen Maßstab, uns in dieser riesigen Fülle von Möglichkeiten oder Orientierungslosigkeiten Orientierung zu schaffen, außer aus uns selbst heraus. Und das, habe ich das Gefühl, ist auch warum quer durch die Generationen so etwas wie Spiritualität jetzt wieder auf der Tagesordnung ist, weil es gibt keinen anderen Platz, wo diese Orientierung herkommen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach bei jungen Leuten, einfach weil das auch in einem früheren Lebensabschnitt die Situation so eintritt, das auch vehementer der Fall ist und dass das einerseits eine Herausforderung ist, aber andererseits sehe ich eine Riesenchance drin, weil es menschliche Reife fordert von uns. Und darauf zurückgeworfen zu sein, kann einerseits, man kann resignativ darauf reagieren oder man kann die Herausforderung annehmen und dann kommt etwas wie eine kreative Reife raus, die ich glaube wahrzunehmen bei vielen jungen Menschen. Ist das eine Wahrnehmung, wo du sagst, das ist vollkommen daneben oder ist das etwas, wo du das Gefühl hast, das trifft irgendwie auch die Zeit?
Ja, absolut. Also ich würde da im Grunde, also so weit zustimmen, dass ich sagen würde, dieses Phänomen gibt es. Ich würde aber behaupten, das sind bei weitem nicht alle. Ich weiß auch nicht, ob es repräsentativ ist. Da wäre ich vorsichtiger. Nur weiß ich ganz bestimmt, und da kenne ich auch viele, es gibt diese Menschen und die leuchten auch. Und die leuchten auch schon in ganz jungen Jahren. Also es gibt Projekte auch mittlerweile, die von jungen Menschen für junge Menschen auf die Beine gestellt wurden. Sowas wie das Youth Initiative Program in Schweden, auch anthroposophisch integral ein Stück weit inspiriert. Es gibt sowas wie in Stuttgart das Engage-Programm, das mit Mentoren wie Nicanor Perlas oder Orland Bishop zusammenarbeitet. Es gibt sowas wie einen Tag in der Ideen in Witten, organisiert bei auch einem jungen Menschen. Also da wächst wirklich so dieses Verantwortungsgefühl, auch wirklich auch zu dienen und auch wirklich was zurückzugeben und, sage ich mal, auch sich sehr jung bewusst zu werden, dass da, so wie du das sagst, also dass es eigentlich was anderes braucht, also dass man nicht mehr resignieren kann, weil es so, ja, weil es dieses sprichwörtliche nach mir die Sintflut eigentlich unrealistisch ist, ne? Also wir können uns nicht mehr noch ein schönes Leben machen, weil wir schon in der Krise stecken irgendwo. Mhm. Und ich denke, dass das in einem Zeitrahmen trifft, in dem der eigene Identitätsprozess und die eigene Identitätsfindung natürlich, und da unterscheidet sich unsere Generation ganz stark von euch, passiert. Also wir werden mit einer inneren Krise der Identitätssuche oder einer inneren Herausforderung konfrontiert, gleichzeitig in dem im Äußeren auch eine Herausforderung oder Entwicklungskrise global abläuft. Und ich denke, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial drin liegt, aber auch natürlich ein schmaler Grat. An dem scheitern, denke ich, viele, an dem kann man auch immer wieder scheitern. Auf der anderen Seite, wenn man, denke ich, diesen inneren Prozess, diese innere Entwicklung mit der äußeren Entwicklung, wenn man das hinbekommt, dann hat man da auch ganz schnell einen Zugang zu dem, was ich sagen würde, was Sebastian als diesen Prozess bezeichnet hat. Also diesen Prozess zu erleben, ich gehe und gleichzeitig bin ich dieser Prozess. Ich glaube, dass diese Erfahrung früher zugänglich wird, für uns als Generation einfach evolutionär bedingt. Mhm. Dass das natürlich dann auch wieder andere, größere Fragen aufwirft und, sage ich mal, auch nochmal uns ganz anders mit Schatten konfrontiert, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Also da denke ich schon auch, dass da eine Beschleunigung stattgefunden hat, auch durch solche sehr, sehr kraftvollen und sehr, sehr komplexen Technologien wie das Internet, ganz klar.
Nee, das ist vollkommen recht. Ich möchte auch noch mal ganz explizit recht geben und dafür danken, dass du diese Einschränkung gemacht hast, dass das, was ich vorher einfach auch so hoffnungsfroh bezeichnet habe, wo ich einfach so viel Potenzial sehe, dass das trotzdem Ausnahmephänomene sind und nicht die Regel ist. Und dass es wichtig ist, das mir auch so zu sehen, obwohl das meine Hoffnung nicht geringer macht, weil ich das Gefühl habe, dass da unheimlich viel Strahlkraft davon ausgeht. Aber es ist aber auch wichtig, die Einschränkung, die du machst, auch wirklich auf den Punkt zu bringen, dass wir reden von sehr kreativen Minderheiten, aber die gibt es allerdings.
Ich würde, Adrian, was mich getroffen hat, war die Stelle, wo du eher nebenbei gesagt hast, dass dieser innere Prozess, oben links, Innenarbeit, Schattenarbeit, Selbstfindung und so weiter, Hand in Hand geben muss mit diesem äußeren Prozess, mit dem Dienen an der Welt. Für mich so spannend ist ja, dass die Orientierungslosigkeit, die du beschrieben hast, die von außen kommt, Tom hat erzählt, 1000 Möglichkeiten, Millionen Möglichkeiten, im Grunde genommen alle Möglichkeiten, zusätzlich Werte, die durcheinander geraten sind, Berufswelt etc. pp., dass diese Orientierungslosigkeit von außen kommend mich innerlich ja genau an die Stelle stellt, wo ein spiritueller Lehrer, wo ein Guru früher mich absichtsvoll hingestellt hätte, nämlich in den Raum, in dem es nichts mehr gibt, was mich hält, in diesen Raum, wo kein Boden unter den Füßen mehr ist, in diesem Raum, wo es kein Oben und Unten gibt, in diesem Raum der vollkommenen Verlassenheit. Das finde ich so spannend, dass dieses Angebot, freundlich gesagt, oder dieser Druck, unfreundlicher gesagt, aber vielleicht evolutionärer gesagt, von außen an mich rankommt, in diesem Nichts zu stehen und aus diesem Nichts heraus eine Kraft zu entwickeln. Wirklich jetzt im geistigsten Sinne aus diesem Nichts heraus. Und die Gefahr jetzt wiederum auch noch aus diesen Anschatten anzusprechen ist natürlich, und darum habe ich den Schmerz am Anfang angesprochen, dass es eine Verausgabung gibt, wieder im Dienen, in heroischen Projekten, in einer Superman-Attitüde, die nicht gedeckt ist, beziehungsweise die eine Flucht ist vor der inneren Einsamkeit. Und was das Geschenk auf der anderen Seite ist, jetzt auch von euch, Tom, Enlighten Next, von der integralen Bewegung, vielleicht auch das, was in der Anthroposophie angeboten wird, das, was wir in den Seminaren in Cordula machen, was ich mit den Jungs vor allen Dingen mache, ist, in dieser Einsamkeit zu stehen und zu stehen. So lange zu stehen, bis... und erst dann wieder rauszugehen. Oder einen Tag das zu machen und am anderen Tag das. Aber nicht in diesen Reflex zu verfallen, ein Diener zu sein, weil man es nicht in der Einsamkeit aushält. Das halte ich für wirklich, dass das muss zusammen sein. Sonst kommt eben dieser Schmerz und sonst gibt es irgendwann eine Art Kollaps. Ein Kollaps der Diener. Auch da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Adrian, du hast ja gesagt, wir sind evolutionär weiter. Ja. Andererseits erlebe ich auch, dass es diesen Kollaps gibt, diese Verausgabung im Außen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir alle zusammen sehr wachsam und sehr, sehr liebevoll versuchen, auf diesen Punkt auch zu schauen, der in unserer Seele stattfindet.
Das ist ein Punkt, Sebastian, wo ich gerne nachfragen würde, nämlich die Einsamkeit, die du ansprichst. Ja. Meine Wahrnehmung von dieser Einsamkeit ist, dass sie in einer Weise, wie es früher noch nie der Fall war, gleichzeitig mit einer Gemeinsamkeit auftritt. Das heißt, es ist ein absolut für sich stehen, aber andererseits mehr denn je müssen wir das gemeinsam machen. Das heißt, jeder muss für sich stehen, aber das ist kein Widerspruch im Gemeinsamstehen. Und diese Gemeinsamkeit von beiden zu halten, ist die Herausforderung.
Ja, ich erlebe da einen gewissen Paradigmenwechsel. Wenn zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr geht. Also früher haben die Leute gesagt, in diesem esoterischen New Age Meme, was ja auch seine großen Seiten hat und seine Geschenkseiten, alle sind eins. Dann meinten sie, du Tom, du Ansgar, du Marvin, du Ansgar, wir sind alle miteinander verbunden. Verschiedene Individuen sind miteinander verbunden. Und was ich immer mehr erlebe, dass die Leute sagen, wir sind eins und vollkommen einsam, weil es nur den einen, das eine, die eine gibt. Es gibt nur das eine ohne ein zweites. Es ist ein Herz. Es ist eine Seele. Es ist ein Leib. Es sind viele Glieder. Und es gibt ein neues Einsamkeitsgefühl, was dann eben in einem Wir-Gefühl sich auch findet, wenn man feststellt, ja, bin der Fuß und du bist die Hand und da gibt es die Gemeinsamkeit. Aber die tiefe Einsamkeit ist der Gott als der Einsamste und der Welt. Es gibt eben nicht zwei, sondern es gibt nur den einen und das bin ich und du.
So. Nee, aber absolut und auch dass diese Nicht-Getrenntheit, ja, die einfach auch ich finde es so spannend, überhaupt, dass man dieses Gespräch führen kann, dass wir hier gerade zu dritt dieses Gespräch führen in einer vollkommen unbefangenen, aufgeklärten Art und Weise, ohne in irgendwelche mystischen Tiraden verfallen zu müssen und trotzdem von dieser Einheit reden können. Das finde ich ja schon mal erstaunlich, dass das als moderner und auch jugendlicher Dialog möglich ist. Und gleichzeitig in dem wahrzunehmen, dass da ist dieses Wahrnehmen von nicht getrennt sein und da ist natürlich auch dieses Wahrnehmen, dass ein Teil dieses nicht getrennt sein ist, wenn ich des Morgens aus dem Bett aufstehe, muss ich aus dem Bett raus und nicht der Sebastian.
Ja, es gibt einen schönen Satz von Rudolf Steiner, der gesagt, ja, das stimmt, wir sind alle eins, aber der Schuster hat ihre Schuhe gemacht. Genau. Ich liebe diesen Satz, weil das bringt die Sache auch nochmal auf eine sehr einfache Weise auf den Punkt. Das ist die andere Seite der Wahrheit. Ja.
Ich würde gerne auch fragen, ob jetzt noch weitere Leute, Menschen in der Leitung sind, die sich hier mit einbringen wollen. Wenn das gerade nicht der Fall ist, lese ich eine Frage vor, die uns per E-Mail erreicht hat, die sagt, hallo ihr beiden, Frage an Sebastian, in welchem Zusammenhang steht für dich die Schattenseite, den eigenen Schmerz nicht zu spüren und deine Aussage von der Entkopplung von Denken, Fühlen und Handlung?
Das ist so ein bisschen eine Frage, die glaube ich auch etwas aus diesem anthroposophischen Kontext kommt. Ich glaube, man kann das sehr schnell und sehr einfach erklären. Also früher war es einfach so, das kennen wir immer weniger, aber die Generation vor uns immer mehr, dass ein Gedanke unwillkürlich ein Gefühl nach sich zog und das wiederum Handlung oder eine Handlung, dann ein Gefühl. Jedenfalls war es ein Riesenkuddelmuddel. Man konnte das nicht dividieren, man konnte es nicht auseinanderhalten. Und mittlerweile ist es einfach so, dass man etwas denken kann, ohne unmittelbar etwas dazu fühlen zu müssen. Das ist entweder eine Leistung, die entstanden ist auf einem inneren Schulungsweg, oder etwas auch, was zusätzlich, Anthroposophen würden das die Bewusstseinsseele nennen, aus dem Zeitgeist an uns herangetragen wird oder aus uns herauswächst. Und das Interessante ist ja, oder das, was diese Einsamkeit hervorruft, ist, glaube ich, dass früher gab es immer unmittelbare Reaktionen. Also es war klar, dass wenn jemand das tut, naja, dann reagiere ich so drauf, weil mein Vater hat schon so reagiert und mein Großvater hat so reagiert und ich habe eigentlich immer auch schon so reagiert. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, dass es in uns einen Freiraum gibt, der nicht mehr automatisch reagiert. Aber das ist, in Klammern gesagt, das ist nicht jetzt Big Mind oder so, das ist nicht unsere Buddha-Natur. Das ist, wenn man sie sehr genau anschaut und schult, das, was Cordula das bewusste Ich nennen würde. Ein Raum, der zu jeder Handlung fähig ist, im Gegensatz zu Big Mind, was ja nicht handelt, aber sehr schockiert darüber sein kann, dass es nicht handeln muss, dass es frei ist. Und wenn man das zum ersten Mal spürt, kann das ist jetzt ein bisschen paradox, kann diese Freiheit sehr, sehr beklemmend sein, weil es ist dann so, wie du sagst, Tom, ich muss aufstehen, aber ich muss ja eigentlich gar nicht aufstehen. Es gibt nichts auf der Welt, was mich dazu zwingt. Ich kann mich in gewisser Weise nicht nur mein Denken, Fühlen und Wollen auseinanderdriften. Ich kann in gewisser Weise sogar mich von diesem Impuls, von diesem evolutionären Impuls, von diesem goldenen Strom des Lebens abtrennen und noch 20 Jahre weiterleben. Dann dreht sich sozusagen mein Hamsterrad noch weiter, weil es ein bisschen in Schwung ist, ohne teilzuhaben an dem wirklichen Leben, ohne teilzuhaben, in diesem Strom zu sein. Und dieser Moment, wenn man aufwacht und morgens aufsteht und denkt, ich kann alles tun, aber es gibt verdammt nochmal nichts auf der Welt, was mich zwingt. Ja, auf was stütze ich mich denn dann? Was ist denn da noch da? Und vielleicht als Schlusswort dazu, deswegen bin ich gerne Anthroposoph, weil Rudolf Steiner gesucht hat, an diese Stelle, an diesen Moment, wo man da steht und merkt, es gibt nichts auf der Welt, was mich einschränken kann. Es gibt wirklich nichts. Dass in so einem Menschen eine Seele lebt und ein Herz schlägt, das das Gute will. Dass es ein guter Mensch ist, der wach wird. Und der natürlich jetzt nichts mehr tun muss, aber der jetzt was tun kann, weil er so verliebt ist in das, was er jetzt gerne tun möchte. Mhm. Deswegen ist das schön, dass dieser Wert in der Anthroposophie auf die Entwicklung der Seele gelegt wird, dass die bereit ist zu der Tat, die dann getan werden muss. Für alle Wesen, die hier leben.
Schön. Ich würde gern, Sebastian, ich weiß nicht, Adrian, ob du noch in der Leitung bist. Wenn du noch in der Leitung bist, würde ich dich das gerne auch mitfragen.
Hallo, Tom?
Ja, Adrian.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ich habe sie noch gar nicht gestellt.
Achso, gut, okay. Aber Adrian, du weißt sie doch schon. Komm.
Aber insofern kann ich sie gerne wiederholen. Also es ist schlicht und einfach das Phänomen, das wir alle beobachten, das vermittelt über Facebook und Twitter sehr viel in der Welt passiert. Von der arabischen Welt bis nach Spanien und jetzt auch selbst in New York. Das hat eine sehr politische Ebene, aber es hat eben auch diese Ebene, dass Menschen sich wiederfinden, um, ich sage es mal ganz pathetisch, Welt zu gestalten. Und dass da ein neuer Geist da ist, der sich jetzt nicht nur im politischen Alter, auch im politischen ausdrückt, wo ich das Gefühl habe, dass durch diese Vernetztheit, die wir wahrnehmen, die ja auch unsere Identität verändert. Die Tatsache, das, was du, Sebastian, vorher angesprochen hast, dass Menschen und wir ja auch täglich vor sowas wie Facebook sitzen und einfach immer irgendwo uns in einem Netzwerk bewegen. Wir bewegen uns in einer vernetzten Weise, wie wir es wahrscheinlich noch nie getan haben. Und gerade in Zeiten der hohen Individualisierung der Moderne und Postmoderne nicht getan haben. Vielleicht, dass es auf eine ganz andere Art eine Vernetztheit gab in tribalen Verhältnissen, wo wir halt ganz biologisch vernetzt waren. Aber wir sind jetzt über diese technischen Möglichkeiten miteinander vernetzt, wo der Ich-Raum und der Wir-Raum zu neuen Symbiosen findet. Kreiert das nicht auch eine neue Spiritualität und eine neue Art und Weise, wie wir als Menschen miteinander uns empfinden und wahrnehmen und umgehen?
Ja gut, das ist eine große Frage, Tom. Ich denke, frag mich das nochmal in 10 Jahren.
Nee, ich frage dich in 10 Jahren auch noch einmal.
Also in 10 Jahren nochmal. Ich denke, für mich liegt da der Fokus zu stark noch auf dem Netz. Ich denke, ja, da ist was dran. Also dieses Netz, dieses Internet, das ist eine unten rechts Konstruktion. Auf der anderen Seite natürlich der Umgang damit. Roland Benedikt hat da auch einen interessanten Artikel geschrieben dazu. Also ich meine, diese Technologien, die verändern. Also die verändern ja auch neurologische Strukturen. Also es macht was mit mir, wenn ich, sage ich mal, eine Stunde am Tag im Internet bin. Wenn ich sowas wie Facebook benutze, das, sage ich mal, auch auf einer Struktur aufbaut, auf einem Denken aufbaut, was ja eigentlich schon gelb ist, ne? Also so integral, um so dieses Schlagwort damit reinzunehmen. Also das macht was mit mir. Also ich benutze da eine ganz, ganz hohe, hochentwickelte Technologie und ich denke, wenn ich da wirklich durchsteige, die Frage ist halt immer, für was benutze ich das, ne? Und ich denke, da kommt man nicht drum rum aus dieser Erfahrung des anderen, also aus dieser Erfahrung im Kontakt auch mit dem anderen zu stehen. Sei das jetzt, das geht über Internet, ich habe das auch schon erlebt, es stimmt, also es ist möglich und dennoch braucht es auch diese persönliche Ebene, diese Begegnung, also diese wirkliche Begegnung mit Menschen.
Nee, absolut.
Und ich denke, also das ist, ich denke, da widersprichst du mir ja auch nicht und ich denke, dass natürlich, dass diese, wenn diese Dinge zusammenkommen, wenn dieser wirkliche Wille oder dieser Impuls wirklich was, sag ich mal, zu verändern, sei es im Politischen oder wirklich zu sehen, es braucht was Neues, es braucht was anderes, da kann dann plötzlich natürlich ganz schnell ganz viel bewegen, ne? Also in Spanien waren das waren 5 oder 10 Leute, die angefangen haben mit einem gewissen Forum und plötzlich waren es 20 bis 100.000. Ja. Also diese Hierarchien, durch den Wegbruch von diesen Hierarchien und diesen neuen Technologien ist einfach, wenn eine Idee stimmt und die verbreitet wird, wenn eine Intention stimmt und getragen wird von wenigen Leuten, dann ist es ein sehr mächtiges Werkzeug, ganz schnell sehr viel auch zu bewegen, würde ich behaupten. Und dadurch entsteht sowas auch wie eine, ja, so nochmal auf diesen Spiritualitätsbegriff zurück. Also was ich da sehr schön fand, ist, was Sebastian sagt, wir werden eigentlich, unsere Initiation erfahren wir eigentlich an der Welt. Also wir erfahren die Initiation durch die Welt. Also es braucht heute kein Guru mehr. Ich glaube, in der Hinsicht, oder das heißt, es braucht kein Guru mehr, ich meine, da könnte man jetzt sicherlich nochmal eine Sendung drüber machen, aber ich empfinde sehr stark, dass ich meine Initiation an der Welt erlebe. Also so, also dass ich da wirklich konfrontiert werde mit diesem Nichts und ich da nicht noch auch noch ein spiritueller Lehrer brauche, der mich da noch mehr in ein Nichts führt. Vielleicht manchmal in manchen Momenten schon, aber auf der anderen Seite auch, denke ich, und da merke ich, fühle ich mich sehr auch Sebastian verbunden, mit dieser Seelenqualität der Anthroposophie. Ja, wenn jetzt alles möglich ist, wenn ich durch das Internet alles Mögliche gestalten kann, was gestalte ich denn jetzt? Und zu sehen, es gibt eigentlich in mir etwas, das Gutes tun möchte und Gutes tun will und dazu ausgelegt ist, Gutes zu tun in Freiheit. Also das zu spüren, ich denke, da kann was entstehen. Und das passiert immer mehr und immer öfters. Sei es jetzt in Ländern, die in der arabischen Welt, sei es jetzt, was du sagst, in New York, es war in Israel gab es die Proteste, genau. Die Proteste gab es in Spanien, in England. Eine andere Ebene ist natürlich, was wird daraus entstehen, was wird daraus wachsen, sind es Strukturen, die nachher dann auch tragen werden. Aber da geht man dann auch schon wieder sehr stark ins Theoretische. Ich denke, ja, so viel mal zu der Frage.
Ich würde die Frage auch ganz gern noch mal anders stellen, ja? Nämlich einfach von der Tatsache, dass wir drei hier reden. Und von meiner Erfahrung so etwas wie diesen Webcast Radio und Leiten Next zu machen. was ja Teil dessen ist, was wir gerade reden. Und das ist, um es jetzt in integrale Worte zu bringen, natürlich ein Rechts-Unten-Phänomen, weil wir Technologie verwenden. Aber eigentlich, was ich viel spannender finde, ist, dass wir miteinander reden hier. Und ich finde es auch total spannend, dass ich in einer Art und Weise mit Menschen täglich in verschiedenster Art und Weise, sei es über Skype, sei es über Facebook, sei es persönlich, sei es über E-Mail, wie auch immer, in Austausch bin, in einer Intensität, in der wir früher, oder mit der es mir früher nicht möglich gewesen wäre, Menschen mit ähnlichen Interessen permanent in Austausch zu sein, außer man würde irgendwo zusammenziehen. Und da entsteht ein anderes Welterleben. Mhm. Und das finde ich spannend und einfach die Frage, ändert das uns nicht als Mensch?
Es ist ja nicht nur ein Austausch. Es ist ja nicht nur ein Austausch auf einer horizontalen. Was hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Wie schön. Sondern es ist ja ein Austausch auf einer vertikalen. Das macht die Sache ja so spannend.
Genau.
Das ist ein Beispiel, Julian Frebel, mit dem bin ich ein bisschen unterwegs gewesen. Der hat an sich gearbeitet, dann ist er auf ein Schiff gegangen, ist ein bisschen durch die Gegend gesegelt und hat jetzt Menschen getroffen, die noch viel jünger sind als er. Und sofort entstand auch ein Gefühl der Verantwortung für die nächste Generation. Mhm. Sofort ging, wir waren wieder im Gespräch, er ging ins Internet, ging in ein Forum rein, was wir gerade da im Internet auch gegründet haben, was Cordula Mies Frey mitgegründet hat, und vernetzt sich nun mit Menschen, die, und das finde ich, also da geht mir echt, da juckt's mich vor Freude, weil jetzt dieser Typ, der von dem Alter her, Julian, eigentlich jemand ist, wo früher er noch erstmal 30 bis 50 Jahre lang irgendeine Einweihungsschule hätten durchmachen müssen, die macht er auch immer noch durch. Aber im selben Moment dreht er sich um, schaut hinter sich, schaut im Sinne von der Alterspyramide unter sich und gibt sofort etwas weiter. Das heißt, und das ist auch Cordula mein Anliegen immer, das, was wir bekommen haben oder das, was wir an jemanden geben, das muss fließen zum Nächsten hinüber. Da geht es nicht darum, dass man irgendwelche esoterischen Geheimnisse früher ausplaudert, sondern es geht einfach darum, diesen Strom nicht stillstehen zu lassen, weil dieser evolutionäre Impuls, weil dieser Schöpfungswille nicht stehen kann und nicht stehen will. Das ist nicht möglich. Und deswegen müssen wir diese junge Generation eigentlich schon wieder so bereiten und segnen, dass sie diesen Segen weitergeben kann, schon wieder an die Nächsten. Und dann sitzt Marvin am Telefon und der ist 14 und bekommt es auch schon und gibt es auch schon weiter. Hm. Und das macht mich wirklich glücklich, dass es nicht mehr stehen bleibt, dass es nicht mehr in einer Bewegung zu Hause ist, dass nicht mehr die Anthroposophen sagen, der Impuls ist bei uns. Nee, der Impuls ist, wo er ist und du musst dich reinstellen. Und dann fließt.
Ja, und da habe ich eher das Gefühl, dass hier einfach die Schleusen auf eine ganz andere Art und Weise aufgemacht sind, dass der Impuls fließen kann. Und das, du hast es auch vollkommen richtig gesagt, dass es kein horizontaler horizontales Austausch ist, sondern dass da ja was Kreatives miteinander passiert.
Ja.
Und ich muss ja auch sagen, dass ich so gut wie alles, was an diesen neuen Dingen so kommt, ich eigentlich von Leuten gelernt habe, die um einiges jünger sind als ich. Weil die sind einfach in der Regel 10-mal schneller als ich, um zu sehen, was hier passiert. Mhm. Und da frage ich mich einfach, werden wir durch diese Möglichkeit, miteinander sein zu können, auf die verschiedenste Art und Weise, ich sag's mal so, andere Menschen. Und ist Teil dessen, was ich auch bei jungen Menschen erlebe, auch dadurch gegeben, dass wir viel mehr miteinander sein können.
Also ich habe ja gerade so ein paar Leute erwähnt und Adrian war ja auch gerade da, die nicht alle, aber viele und zunehmend viele kommen dann hier bei uns, bei meiner Frau und mir zur Tür rein. Mhm. Und das Schönste von allem ist, dass man genau das mit ihnen sein kann, was du gerade beschrieben hast, Tom. Man kann einfach mit denen zusammen sein. Es ist, geht ganz schnell, dass du eben nicht mehr da sitzen, nicht ein paar Egos miteinander, sondern da sitzt man von bewusstem Ich zu bewusstem Ich und es ist alles möglich und es ist wahnsinnig spannend, aber es ist nicht spannend im Sinne von irgendeiner Ego-Spannung, sondern es ist einfach spannend, weil es spannend ist, weil es zwischen uns ist und es ist immer mehr der Punkt und ich glaube, das ist auch das, was du gerade angesprochen und fühlst, da sitzen ein paar Menschen und die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein geht nicht nur so, wie wir das so in esoterischen Seminaren machen, vom Kopf zu den Füßen und von Füßen zum Bauch und hin und her, sondern von mir zwischen mir und den anderen. Der Hauptteil meines Bewusstseins verlagert sich zwischen die Menschen. Und das ist da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Das ist echt aufregend. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Geschenk in dem Fall bisher wirklich vor allen Dingen von diesen jungen Menschen bekommen habe.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Wir kommen ja auch so langsam ans Ende von unserer Sendung. Ich habe hier noch ein paar Fragen per E-Mail hierinnen, würde aber vorher noch ganz kurz auch schauen, ob noch jemand in der Leitung ist, der sich per Telefon hier mit einbringen möchte. Wenn das gerade nicht ist, ist hier eine Frage, die direkt an dich geht. Lieber Sebastian, eine sehr spannende Beschreibung der Beweggründe jüngerer Menschen. Wie erlebst du das Verhältnis zu Reiferen?
Also wie ich selber das Verhältnis zu reiferen Menschen erlebe?
So steht es hier
geschrieben. Also da muss ich werde die Antwort jetzt einfach so ehrlich wie möglich beantworten. Mein Verhältnis zu sehr, 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 sehr vielen Menschen ist geprägt vor allem dadurch, dass ich sie in einem beruflichen Kontext kennenlerne. Das schränkt die Antwort in gewisser Weise ein bisschen ein, weil diese älteren Menschen, die zu mir kommen und die mit mir unterwegs sind und die irgendwo sind, die kommen, und das macht die Sache jetzt ein bisschen blöd in der Beantwortung der Frage, die kommen in einem Verhältnis von jemand, der mich etwas fragt. Mhm. Was ein bisschen verrückt ist, weil ich bin 42 und dann fragt mich ein 65-Jähriger was, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Also das macht die Beantwortung der Frage so ein bisschen unnormal. Aber ich kann trotzdem was darauf sagen und das Gefühl, was ich habe, ist, zusammenbringend mit dem, was wir gerade besprochen haben, dass es eine neue Freude gibt, all dieses Wissen und all diese Erfahrung vor allen Dingen endlich einmal weitergeben zu dürfen an Menschen, die sie mit weitem Herz und offenen Händen total dankbar annehmen. Jede Lebenserfahrung. Und ich sage jetzt noch einmal Satz von Marvin, der neulich gesagt hat, nachdem ein Mensch etwas älteren Alters von seinem Leben erzählt hat und von allen Krisen auch, der danach einfach gesagt hat, danke, ein 14-Jähriger, ein weitaus älterer Mann, danke, dass du diese Erfahrung alle machen musstest, die ich jetzt hier in diesem Raum durch dich erfahren habe und so in dieser Art jetzt nicht mehr machen werde. Das verspreche ich dir. Und das, wenn diese Momente sind, wo diese etwas Älteren und die jüngeren Menschen zusammen sind und der Ältere darf echt von seiner Geschichte erzählen und hat das Gefühl, ja, die nimmt jemand, da macht einer was damit. Das war nicht umsonst, ich bin nicht umsonst in die Scheiße gefallen, sondern da gibt es jemand, der aus meiner Erfahrung wirklich gewillt ist zu profitieren. Also dann geht der Himmel auf, das ist wirklich total schön. Mhm.
Das ist total cool. Eine Frage möchte ich gerne noch vorlesen. Da schreibt ein Hörer, ich habe vor kurzem gelesen, wie wichtig es ist, dass Aufbruchstimmung der Jugend auf eine kulturelle Umgebung trifft, die große Ideale fördert und zulässt. Irgendwie scheint doch jetzt die Zeit zu sein, wo wir wieder neue junge Helden brauchen. Was denkt ihr, wie können wir alle, jung oder alt, diese Umgebung schaffen oder stärken?
Tom, die Frage schenke ich dir. Du bist ja da in dem Kontext, der da auch ganz stark arbeitet.
Ich möchte gern beantworten, ich möchte aber gerne auch deins dazu hören.
Okay. Soll ich anfangen?
Ja.
Okay, also ich glaube, das wichtigste, das kulturelle Tool, was wir anbieten können, ist Ehrlichkeit. Mhm. Wenn wir Ehrlichkeit anbieten und wenn wir echte Offenheit anbieten für alles das, was in diesem Moment da ist, dann wird das zu einer Art neuen Kulturleistung, einen Raum anbieten, der uns endlich davor schützt, nicht ehrlich sein zu müssen. So möchte ich es mal formulieren. Also der aufhört, dass Menschen das sein müssen, was sie eigentlich nicht sind. Und das ist eine unglaubliche Kulturleistung, die wir kreiert haben. Das ist keine Kultur, die jetzt sich in Häusern oder in Kunstwerken manifestiert, aber das ist orientiert sich ein bisschen auch an dem, was Joseph Beuys gemacht hat. Das ist eine soziale Plastik, wo in der sozialen Bewegung ein Raum entsteht, wo ich nicht mehr spielen muss, sondern einfach nackt und ehrlich so sein kann, wie ich bin, um dann über mich hinauszuwachsen in etwas vollkommen Unbekanntes.
Mhm. Nee, dem kann ich mich nur anschließen, weil ich glaube, das, was es braucht, also diese neuen Helden, und ich würde mal dem auch zustimmen, was jeder Hörer schreibt, dass wir neue Helden brauchen, das hat mit dem zu tun, was ich auch vorhin angeschnitten habe im Dialog mit Adrian, dass aufgrund dieser radikalen äußeren Freiheit, mit der wir konfrontiert sind, wir wirklich aufgerufen sind, einen inneren Kompass hier zu entwickeln und diesen inneren Kompass wirklich auf was Hohes auszurichten, das braucht eine heldenhafte Haltung. Und mehr denn je, oder zumindest genauso wie früher, ich weiß gar nicht, ob das mehr denn je ist, aber auf jeden Fall unbedingt wichtig ist, dass wir eine Umgebung schaffen, wo wir in der Lage sind, dass wir diese inneren Werte entwickeln können, weil diese Vielzahl von Optionen, die wir haben, nur aus dem inneren Kompass heraus steuerbar ist. Und insofern stimmt das mehr denn je, weil es einfach diese Fülle nie gab und deswegen diese Herausforderung nie gab und weil Menschsein auch nie so bedeutungsvoll war, weil die Konsequenzen von menschlichen Handlungen nie so wirkungsmächtig waren, wie sie gerade jetzt sind. Das heißt, mehr als in irgendeinem Zeitpunkt unserer Geschichte hängt alles von unserer Innenseite ab. Und das braucht was Heldenhaftes, um das zu bewältigen. Und wir müssen nicht nur für junge Menschen, sondern für uns selber hier eine Kultur entwickeln, die in der Lage ist, das zu tun.
Ja, weil diese Werte den Erdenverlauf bestimmen.
Ja. Yeah. Du machst ja auch eine Veranstaltung nächste Woche, die
ja,
mit diesem Thema auch zu tun hat, oder?
Ja, danke für den Hinweis. Genau, wir haben ja dieses Jahr 150 Jahre Rudolf Steiner und wir werden nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr in der Waldorfschule in Mülheim an der Ruhr eine Veranstaltung haben. Ich mache einen Vortrag im Dialog, der eben genau schaut, was ist die Quelle der Anthroposophie. Und ich glaube, wir werden gemeinsam ein Abenteuer da gehen, wo wir feststellen, dass es genau so ist, Tom, wie du gesagt hast, die liegt nicht irgendwo historisch, diese Quelle, sondern die liegt exakt da, wo wir in diesem Augenblick und in diesem Augenblick sind.
Sebastian, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir und ich danke allen, die Ohr und Herz und Verstand offen gehabt haben und klar gehabt haben für diesen Talk. Danke sehr.
Ja. Einen schönen Abend.